Arbeit ist für mich eine Form von Investition. Zeitinvestition, Mutinvestition, also etwas machen, scheitern, ausprobieren, eingehen oder auch in einer Beziehung. Also, das ist Arbeit.
Ja, das war Tilla Künzli. Sie hat ihr Leben umgekrempelt und bei uns allen ist ja das Leben ein wenig umgekrempelt worden in der letzten Zeit. Für die Mehrheit von uns hat das Arbeiten ganz anders ausgesehen. Arbeiten war ein Thema, gerade während dieser Wochen der Corona-Krise, in diesem Lockdown. Während die einen im Homeoffice gearbeitet haben, haben die anderen nicht im Homeoffice gearbeitet. Aber viele haben sich vielleicht Gedanken gemacht darüber, was eigentlich Arbeit ist, wann Arbeit sinnvoll ist und was Arbeit auch mit uns macht.
Und das macht nicht nur mit uns etwas, sondern auch mit dem Klima. Dass wir so viel arbeiten, ist für das Klima und die Umwelt ein großes Problem. Das zeigen zahlreiche Studien. Eigentlich sollten wir alle weniger arbeiten.
Wir wollen heute herausfinden, warum. Warum ist viel Arbeiten schlecht fürs Klima? Wir diskutieren Ideen, wie man die Arbeit neu denken kann und wie man gleichzeitig die Klimaziele erreichen kann. Und wir werden auch mehr hören von Tilla, die vieles davon schon umgesetzt hat, auf ihre Art, die ihre Erfahrungen mit uns teilt. Und wir hören auch Ideen und Inputs von Milo Probst. Er ist Historiker an der Universität Basel und denkt mit uns weiter, was Arbeiten in einer anderen Gesellschaft denn bedeuten würde. Für uns und fürs Klima. Treibhaus, der Klimapodcast
mit Céline Elber
und Christoph Keller. Ja, mich hat das ja extrem beeindruckt, Céline, in diesen Zeiten des Lockdowns, wie sich das Leben so ganz allgemein verlangsamt hat.
Ja, wir leben anders in dieser Zeit, wir reisen weniger, viele arbeiten weniger, dafür sind wir mehr zu Hause, lesen vielleicht ein Buch oder pflanzen Gemüse an.
All diejenigen, die sich das leisten können. Aber auf jeden Fall hat sich das, wie wir normalerweise leben, stark verändert. Und wir haben gesehen, so wie wir normalerweise leben, ist das möglicherweise auch nicht gut fürs Klima. Sag mal ganz grob, Céline, warum das so ist.
Ja, kurz gesagt, wir arbeiten in einer Wirtschaft, die zu rund 80% mit fossilen Energien betrieben wird. Jeden Tag gehen wir also zur Arbeit, haben an dieser Wirtschaft teil, machen da mit. Und dieses Teilhaben an dieser Carbonwirtschaft, mit dieser Teilnahme an dieser Carbonwirtschaft, sind wir auch Teilnehmer an der Klimaerhitzung.
Das tun wir, indem wir zum Beispiel mit unserer Computerarbeit Server am Laufen halten, mit Strom, der aus fossilen Quellen betrieben wird. Wir nehmen daran teil, indem wir konsumieren, indem wir im Detailhandel arbeiten, wo jedes Produkt über zehntausende Kilometer herangeschippert wird, indem wir auf dem Bau arbeiten, Zement, darüber haben wir ja im Treibhaus, dem Klimapodcast, auch schon berichtet. Also wo auch immer wir arbeiten, sind wir irgendwo involviert in diese durch fossile Energien angetriebene Wirtschaft.
Wenn früh am Morgen die Werkssirene dröhnt und die Stecher beim Stechen lustvoll stöhnt in der Montagehalle, die Neonsonne strahlt und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prahlt, ja dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder.
Und nicht nur das. Wichtig ist auch, dass wenn viel gearbeitet wird, auch viel produziert wird. Und all das, was produziert wird, wird dann auch konsumiert. Das grundsätzliche Problem liegt also im System, relativ tief im System. In dem System, das uns zu vielen Arbeitsstunden außer Haus zwingt, für Tätigkeiten, die sozial und ökologisch vielleicht wenig sinnvoll sind, uns dann aber mit Geld für diese Arbeit belohnt, das wir dann für Dinge ausgeben können, die wir eigentlich gar nicht bräuchten. Hätten wir mehr Zeit, könnten wir wieder öfters kochen zu Hause. Wir könnten Kleider flicken, anstatt sie wegzuwerfen oder in gemeinschaftlichen Gärten unser Gemüse anpflanzen. Auf Dinge wie Fertigprodukte oder Kurzferien im Ausland könnten wir dann vielleicht eher verzichten, Eine längere Velotour mit Zeit würde vielleicht nicht nur der Umwelt, sondern auch uns gut tun.
Das heißt, Selin, wenn wir jetzt mit dieser Frage Arbeit und Klima uns beschäftigen, gehen wir eigentlich ins Zentrum von dem, was eigentlich unsere Gesellschaft ausmacht.
Genau. Die Zeitknappheit, die wir haben, weil wir so viel arbeiten, die verleitet zu einem unökologischen Lebensstil. Das ist der eine Mechanismus, mit dem Arbeit die Klimaerhitzung befördert.
Der eine Mechanismus, und was ist der andere?
Ja, gängige Lohnarbeit, wie wir sie heute kennen, treibt das Wirtschaftswachstum an. Es bringt immer mehr Produkte in den Umlauf und immer mehr Geld, mit dem diese Produkte dann gekauft werden. Und das ist auch der Grund, aus dem der berühmte Wirtschaftswissenschaftler Keynes, der im Jahr 1930 vorausgesagt hat, dass bis 2030 nur noch 15 Stunden pro Woche gearbeitet wird, das ist der Grund, aus dem er sich so getäuscht hat. Er hat nicht vorausgesehen, dass es eine so große Konsumsteigerung gibt.
Dann lass uns doch mal eine Möglichkeit anschauen, wie wir aus dieser Tretmühle herauskommen können.
Ich investiere in eine Freundschaft. Ich investiere, also das ist Zeit verbringen mit etwas. Und das ist Arbeit. Oder mit jemandem. Und dann gibt es eine wertende Arbeit, die ich als anstrengend sehe. Stress verbunden. Das ist oft Lohnarbeit.
Tilla Kuenzli hat sich entschieden, anders zu arbeiten, anders zu leben, sich anders zu engagieren. Unser Kollege Simon Jäcki hat sie getroffen. Tilla Kuenzli, die vieles anders macht, ganz anders.
Ich will es sinnvoll machen. Unbedingt. Sinnstiftend. Also sonst mache ich es auch nicht. Da bin ich mega radikal.
Das ist Tilla Kuenzli. Tilla und ich kennen uns seit einigen Jahren. Tilla ist Anfang 30, voller Ideen für eine bessere Welt und lebt so konsequent nachhaltig wie keine andere Person, die ich kenne. Für das Gespräch habe ich sie an ihrem Wohnort getroffen, in Münchenstein. Sie lebt dort mit Freundinnen und Freunden in einem kleinen Haus mit großem Garten. Viele Menschen arbeiten, um Geld zu verdienen. Seit ich Tilla kenne, war das bei ihr immer anders. Sie arbeitet, weil sie sich verwirklichen und etwas bewirken will.
Also das ideale Arbeiten für mich ist spielen und irgendjemand will mich auch noch dafür zahlen. Das ist, wenn das passiert, weiss ich, dass ich mega goldrichtig das mache, was ich will. Oder sollte, oder ja, dafür da bin. Sachen machen, die mir gut tun und mir mehr Energie geben, als wir nehmen. Und das ist auch das, was ich mir letztes Jahr aufgeschrieben habe zum Thema Arbeit. Welchen Beruf oder welche Berufe, ich habe mehrere, kann ich machen, damit ich nach dem Arbeiten mehr Energie habe als vor dem Arbeiten. Und im Moment habe ich das gerade.
Tilla ist ein selten müdes Multitalent. Die vergangenen Jahre hat sie sich um bis zu 20 Projekte gleichzeitig gekümmert, oftmals ehrenamtlich mit wenig Lohn und viel Einsatz. Sie weiß, wie man mit sehr wenig Geld überlebt. Die meisten ihrer Projekte bewegen sich im Bereich Lebensmittel und Umwelt. Urban Agriculture Basel zum Beispiel setzt sich ein für die nachhaltige Produktion regionaler Lebensmittel. Tilla hält regelmäßig Vorträge, leitet Workshops. Seit kurzem verkauft sie Blumensträuße, die sie in Gärten von leerstehenden Liegenschaften sammelt. Sorge tragen zur Natur, Nachhaltigkeit. Für Tilla war das bereits ganz früh etwas vom Wichtigsten.
Die Liebe fürs Detail der Natur, ein Käfer, der übers Fenster sims läuft oder eine Blüte, die vorbeifliegt, das habe ich mega jung mitgekriegt. Das Wunder. Ich habe als 8- oder 9-Jährige in der Familie gesagt, wie viel WC-Papier sie brauchen, wenn sie schiessen oder brünzeln. Ernsthaft? Ich habe das angeschrieben, auf der WC-Rolle klappen. Also mega moralisch und irgendwie sogenannte Umweltbildung. Das hat sehr früh angefangen. Also ich das Gefühl hatte, okay, das ist etwas mega Wertvolles und wie wir damit umgehen, ist nicht okay. Das Gefühl, ich habe das seit Kindheit. Sehr fest.
Einen großen Teil ihrer Kindheit und Jugend hat Tilla an der Westküste der USA verbracht und später in Seattle Kunst studiert. 2009, damals Anfang 20, ist sie nach Basel zurückgekehrt.
Und am Anfang, ich weiss noch, ich habe so immer wieder von Schweizer und Schweizerin um mich herum gehört, ja, ich muss noch arbeiten, ja, scheisse Arbeit. Und ich habe gemerkt, hey, shit, ich kenne das Gefühl nicht. Ich kenne das Gefühl nicht von, scheisse, ich muss noch arbeiten, ja, ich muss mal arbeiten. Ich habe es einfach nicht gekannt. Und ich habe das Gefühl, etwas stimmt nicht mit mir. Ich bin nicht Teil von der Gesellschaft. Das ist sehr gesellschaftlich für mich, diese Form oder diese Art von, wie wir Arbeit anschauen. Nämlich, es ist etwas Nerviges, es ist etwas, was wir haben, es ist etwas, was wir müssen. Und es ist aber auch noch cool, zu sagen, ich muss arbeiten. Ja, nein, ich kann nicht, weißt, ich muss arbeiten. So, ah, wow, hast eine Stelle, mega geil.
Für Tilla war Arbeit immer mehr als nur Mittel zum Zweck. Sie sucht ihre Projekte danach aus, ob sie nachhaltig sind für die Umwelt, die Menschen und auch für sie selber, zunehmend auch für sie selber, ein Punkt, den sie lange vernachlässigt hatte. Ihr ist bewusst, dass sie mit ihrer Haltung eher eine Ausnahme ist.
Ich kenne genug Leute, die Sachen machen, beruflich, wo sie finden, super cooles Team, aber Inhalt, hey Scheiße, ist das langweilig. Würden wir dem Inhalt so viel Wert geben wie im Sozialen, die Welt würde anders aussehen.
Wir sollten ehrlicher sein mit uns, meint Tilla, mit unseren Bedürfnissen und Interessen.
Meine Annahme ist, dass es recht viel unter uns gibt, die nicht den Mut haben, dem nachzugehen, was sie wirklich interessiert und in dem ehrlich bleiben und radikal bleiben, was zum Teil wirklich heisst, okay, weniger Lohn.
Muss ich wirklich so viel Geld verdienen, wie ich meine? Brauche ich ein Auto? Ein Haus, eine neue Jacke, ein neues Fahrrad oder kann ich auch mit weniger glücklich sein?
Das ist eigentlich die Hauptfrage, merke ich gerade. Okay, ja. Wir haben Bedürfnisse. Und die Frage ist, wie können wir diese Bedürfnisse so abdecken oder befriedigen, dass sie möglichst wenig schadet. Stimmig für dich, Pflanzen, Steine, Berge, Wettersystem, Klima, deine Enkel, deine Nachbarn.
Was brauchen wir wirklich? Diese Frage steht für Tilla im Mittelpunkt. Auch hier ist Tilla übrigens ziemlich radikal. Sie schneidet einen Großteil ihrer Kleider selbst, arbeitet mit dem, das sie vorfindet. Das Gespräch führen wir an einem leicht instabilen Tisch, den sie selber gebaut hat.
Was ist die Strategie, die ich wähle, um meine Bedürfnisse befriedigen? Und da merke ich, dass wir nicht wahnsinnig kreativ. Da wird es viel vorgegeben und wir bedienen uns an den gängigen, die uns vorgegeben werden.
Und dann am Schluss kommt Tilla auf die aktuelle Corona-Krise zu sprechen.
Und das ist das, was ich eben im Moment gerade beobachte mit dem Covid. Die Improvisation und das eigene wieder entdecken. Was ist eigentlich noch alles möglich und was geht es wirklich? Das, was mir Leute so von aussen jetzt mitteilen, so, ja, ich lerne wieder an kleinen Sachen Freude zu finden und der Improvisationsgeist, wo man ist im Moment auf der Welt, von was machen, wenn ich daheim bin. Das, also, schade, dass ich das nicht gelernt in meinem Schulfach. Wie improvisiere ich, mit dem etwas zu machen, was jetzt vorhanden ist?
Tilla Künzel im Porträt von Simon Jäcki. Sie ist auf ihre Art ausgestiegen aus dieser Wirtschaftsweise und hat sich bewusst für eine CO2-neutrale Arbeitsweise entschieden.
Und du sagst es, sie ist auf ihre Weise ausgestiegen. Nicht jeder kann und auch nicht jeder muss so agieren wie sie. Das Problem, das betrifft das System als Ganzes.
Die Verkäuferin an der Mikro oder der Arbeiter auf dem Bau hat diese Optionen alle nicht.
Nein. Und wenn wir vom System sprechen, dann gibt es da ein paar sehr harte Dinge, die gesagt werden müssen. Mittlerweile gibt es sehr viele Studien, die den Zusammenhang zwischen Arbeit und der Klimakrise behandelt. Es sind teilweise sehr detaillierte Studien, die nachweisen, wie sehr Arbeit und die Klimaerhitzung zusammenhängen.
Dann steigen wir doch mal ein in diese Zahlen und in diese Studien. Der Der massive Rückgang der CO2-Emissionen in den Lockdown-Wochen zeigt deutlich, da gibt es einen Zusammenhang mit unseren Aktivitäten und dem Klima. So sanken beispielsweise in China in den ersten 7 Wochen die CO2-Emissionen um bis zu 18%, einfach weil die Menschen zu Hause blieben, weil sie sich weniger bewegt haben. Die globalen Gesamtjahresschätzungen belaufen sich in Sachen CO2 auf einen Rückgang von bis zu 5%, was einen großen Rückgang bedeutet, einer der größten, der jemals stattgefunden hat. Zum Vergleich, in der Finanzkrise 2008 betrug der Rückgang an Treibhausgasen 1%. Also diese 5%, die hier prognostiziert werden, das ist schon mal was.
Ja, das ist wirklich eindrücklich, diese Zahlen.
Nur sogar ein Rückgang um 5%, wie jetzt in der Corona-Krise prognostiziert, die reichen nicht. Glenn Peters, Forschungsleiter am Center for International Climate Research in Oslo, sagt, was es bräuchte, damit die globalen Durchschnittstemperaturen unter 1,5 Grad Celsius bleiben. Er sagt, einen jährlichen Rückgang der CO2-Emissionen bis 2030 um 7,6%, also 2,6% mehr, als wir jetzt in diesem Krisenjahr hatten. Nochmals, jedes Jahr 7,6% weniger CO2, also ein stetiger Rückgang um diese Zahl über die nächsten 10 Jahre. Und das sind die Zahlen, die eigentlich gelten.
Das Problem ist, dass dieser Ausstoß an Treibhausgasen ans Bruttoinlandsprodukt gekoppelt ist. Das Bruttoinlandsprodukt, das ist ja der Wert aller Waren und Dienstleistungen, die innerhalb von einem Land in einem Jahr produziert werden. Und das ist somit sehr eng an die Lohnarbeit gekoppelt. Was heißt das also konkret? Es gibt viele Studien, die diesen notwendigen Rückgang der CO2-Emissionen und des Bruttoinlandprodukts auf die Arbeitszeit umzurechnen versuchen.
Es stellt sich also die Frage, wie viele Stunden wir eigentlich arbeiten dürfen unter den gegebenen Verhältnissen, also in dieser karbonintensiven Wirtschaft. Was wäre unter den gegebenen Bedingungen eigentlich klimaverträglich, damit wir die Ziele des Pariser Klimaabkommens nicht ganz verfehlen? Und da gibt es ja auch eine Studie, die das errechnet hat.
Ja, und die Ergebnisse dieser Studie sind ernüchternd oder erfreulich, wie auch immer man will. Das 2019 publizierte Paper «The Ecological Limits of Work» des Think Tanks Autonomy rechnet vor, dass die Arbeitszeiten auf bis zu 10 Stunden pro Woche reduziert werden müssten, um die Klimakatastrophe zu verhindern. 10 Stunden pro Woche in dem Wirtschaftssystem, in dem wir leben. Andere Studien sprechen davon 20 bis 30 Arbeitsstunden pro Woche, die ökologisch vertretbar wären.
Aber damit das klar ist, wir reden hier von Lohnarbeit, also Arbeit, die wir im produktiven, im sogenannten produktiven Sektor arbeiten, also wo wir dem Wirtschaftswachstum zuarbeiten. Nochmals, dieser Rückgang der Arbeitszeit müsste bei der aktuellen Koppelung einen massiven Rückgang des Bruttoinlandprodukts zur Folge haben. Wir hätten einen Rückgang des Bruttoinlandprodukts, der den aktuellen Rückgang während des Lockdowns um das 1,5-fache übersteigt, und zwar dauerhaft bis 2030.
Das Ganze ist natürlich ein riesiger Angriff aufs Bruttoinlandprodukt und somit auf den Wohlstand. Die Zukunft wird sein, dass wir es schaffen müssen, unsere Arbeit irgendwie von den CO2-Emissionen zu entkoppeln. Aber zuerst, wir haben es schon angesprochen, aber zuerst müssen wir uns mal damit beschäftigen, was ist denn eigentlich Arbeit? Von welcher Art von Arbeit sprechen wir überhaupt? Klar, es gibt Lohnarbeit, es gibt Arbeit, für die man bezahlt wird. Aber was ist mit der Arbeit, die unsichtbar oder auch nicht bezahlt ist? Was ist mit einem Menschen, der seine Kinder betreut? Was ist mit jemandem, der ziviles Engagement ausübt? Und was für Menschen macht die Arbeit aus uns? Und was passiert dann?
Und wir sind mit diesen Fragen, Alexandra Baumgartner und ich, zu Milo Probst gegangen. Milo Probst ist Historiker. Er forscht zu Fragen, inwiefern Umweltfragen in der Arbeiterbewegung und in der sozialkritischen Bewegung ganz allgemein für eine Rolle gespielt haben und heute noch spielen. Müller Probst ist Lehrbeauftragter am Historischen Institut der Universität Basel und wir haben ihn zuerst gefragt, was das denn heißt, 10 Stunden maximal zu arbeiten, wie in dieser Studie des Think Tanks Autonomy aufgezeigt. Was heißt das, wenn wir 10 Stunden maximal zu arbeiten hätten, wenn wir klimamäßig nicht untergehen wollen?
Ich glaube, wir müssen uns vergegenwärtigen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte nicht nur lokal Ökosysteme zerstört, sondern auf globaler und sogar auf geologischer Ebene. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, die eben nicht nur wie vorhergehende Gesellschaften einige Tierarten ausgerottet hat oder Wälder abgeholzt hat, sondern wir leben in einer Gesellschaft, die so weit gekommen ist, dass fundamentale erdsystemische Prozesse dereguliert und aus den Angeln gehoben werden. Und das sieht man auch an den aktuellen Diskussionen zum Beispiel, die Geologinnen führen zum Thema des Anthropozäns, das heißt das Thema eines oder der Begriff eines neuen geologischen Zeitalters, was wieder verdeutlicht eben, dass wir wirklich hier von Deregulierungen auf geologischen Maßstäben sprechen.
Deregulierungen auf geologischen Maßstäben und das alles, würdest du sagen, an dem allem nehmen wir teil oder sind wir Komplizen, indem wir arbeiten?
Die Frage der Komplizenschaft ist, glaube ich, eine schwierige Frage, weil wir halt tatsächlich auch als Individuen Zwängen unterworfen sind. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir ohne zu arbeiten nicht überleben können oder, um es anders zu sagen, ohne uns Lohnarbeit hinzugeben, nicht überleben können. Das heißt, die Frage eben der Komplizenschaft ist insofern eben schwierig, da die große Mehrheit der Bevölkerung eben ohne Lohnarbeit nicht überleben kann.
Die Arbeitszeit ist trotz Produktivitätsgewinnen, hohen Produktivitätsgewinnen der letzten 150 Jahre nicht massiv gesunken. Jetzt warum?
Ein Grund, den ich für diese Entwicklung beschreiben würde, ist die Tatsache, und da muss man vielleicht ein bisschen zurückgehen, die Tatsache, dass die sozialen Auseinandersetzungen um Arbeitszeit sehr zentral waren in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten und dass auf diesem Feld der Aushandlung um Arbeitszeit unterschiedliche Interessen auch in dieser Gesellschaft bestehen und man sieht, dass vor allem die ArbeiterInnenbewegung in der Vergangenheit eine Reduktion der Arbeitszeit gefordert hat, wohingegen die UnternehmerInnenseite eine Erhöhung oder Intensivierung der Arbeit und Arbeitszeit gefordert hat. Wenn wir halt also heute vor der Feststellung stehen, dass die Arbeitszeit immer noch relativ hoch ist, müssen wir sagen, dass ein Grund bestimmt darin liegt, dass eben diejenigen, die früher für eine Arbeitszeitreduktion gekämpft haben, heute in einer sozial und politisch schwachen Situation sind. Eine Antwort wäre sicher, dass dieses politische Kräfteverhältnis, das sich zu Ungunsten der Arbeitenden entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten.
Produktivitätsgewinne spielen ja da eine Rolle. Es gibt Theoretiker im 19. Jahrhundert und John Maynard Keynes hat das ja auch vorausgesagt, die gesagt haben, die Produktivitätsgewinne und die Automatisierung werden so groß sein, dass wir gegen Ende des 20. Jahrhunderts nur noch einen Bruchteil der Arbeit leisten werden, die wir zu Beginn des 20. Jahrhunderts geleistet haben. Nichts von dem ist eingetreten. Wohin sind denn diese Produktivitätsgewinne gegangen?
Ja, wenn man die Entwicklung der letzten Jahrzehnte anschaut, dann sieht man, dass ein Großteil der Produktivitätsgewinne eben dem Kapital zugute kam, in die Finanzsphäre zum Beispiel geflossen sind. Das heißt, dass der Anteil der Löhne am Bruttoinlandprodukt stetig gesunken ist, zumindest die Zahlen, die ich kenne, für Industriestaaten. Das Problem aber, das mit diesem Zusammenhang zwischen Produktivitätssteigerung und Arbeitszeitreduktion auch aufgeworfen wird, ist ein sehr schwieriges, weil eben, wie gesagt wurde, sehr häufig Reduktion der Arbeitszeit mit Produktivitätsgewinnen gerechtfertigt wurden. Das Problem nun jetzt aber ist, dass rückblickend diese Produktivitätssteigerungen zu enormen ökologischen Schäden geführt haben. Das heißt, wir müssen eigentlich diesen Knoten zwischen Produktivitätssteigerung und Arbeitszeitreduktion zerschlagen und darüber nachdenken, wie wir trotz anderen Formen der Produktion, anderen Technologien, die weniger ressourcenbelastet sind, trotzdem weniger arbeiten können.
Und Darüber haben ja Gewerkschaften auch im Verlauf der Geschichte auch immer wieder nachgedacht. Sie haben sich da Überlegungen gemacht über den Zusammenhang zwischen Arbeit und Ökologie. Und darüber hast du ja auch geforscht, über ein Kapitel, über das man eigentlich kaum etwas weiß.
Ja, das wird häufig vergessen. Und ich glaube, das wird vergessen, weil wir mit der Brille von heute auf Arbeitskämpfe der Vergangenheit schauen. Wir haben den Eindruck, dass Arbeitskämpfe nur um Löhne und Arbeitszeit vielleicht noch drehen. Aber wenn wir in die Geschichte schauen, dann sehen wir, dass Arbeitskämpfe um ganz viel andere Themen auch treten, nämlich einfach, um es vielleicht etwas platt auszudrücken, um den Schutz des Körpers auch der Menschen, der arbeitenden Menschen, weil vor allem eben in frühen industrialisierten Gesellschaften die arbeitenden Körper sehr stark mit giftigen Substanzen, mit Rauch, mit anderen Giften in Kontakt gekommen sind. Das heißt, Arbeitskämpfe haben auch immer um ökologische Themen gedreht, wenn wir diesen Begriff der Ökologie sehr breit fassen und nicht Umweltschutz als nur das begreifen, was zum Beispiel Naturschutzgebiete sind oder so, sondern Umweltschutz ist in diesen Kämpfen immer auch Schutz des Körpers, Schutz der Community und so weiter.
Und auch Schutz des Klimas?
Das ist natürlich etwas komplizierter, vor allem wenn wir ins 19. Jahrhundert schauen. Was wir sagen können, ist, dass im 19. Jahrhundert die Überzeugung sehr stark war, dass eine anthropogene Transformation der Umwelt zu Klimaschäden führt, zu klimatischen Veränderungen führt. Nicht, weil CO2 in die Atmosphäre gelangt, sondern weil Wälder abgeholzt werden, weil Feuchtgebiete ausgetrocknet werden und so weiter.
Ich möchte noch ansprechen, was eigentlich die Arbeit mit uns macht. Gerade in der Schweiz hört man das ja sehr gerne, dass wir pünktlich, fleißig und produktiv sind. Das ist ein Lob, das wir schätzen auch und zu unserer Mentalität gehört. Es ist identitätsstiftend und es wird auch oft mit diesen Merkmalen für Swissness geworben. Jetzt sollen wir aber plötzlich weniger arbeiten. Was macht das denn mit unserer Gesellschaft?
Ich bin überzeugt, dass eine Reduktion der Arbeitszeit zu besserer Lebensqualität führen würde. Einerseits, weil sehr viele Menschen sich gestresst fühlen am Arbeitsplatz, in ungesunden Formen von Arbeiten tätig sind. Was aber meines Erachtens sehr wichtig ist, dass wir eben nicht an einem engen Arbeitsbegriff hängen, sondern dass wir den Arbeitsbegriff ausweiten und Arbeit also nicht nur das verstehen, was wir in der Lohnarbeit tun, sondern eben auch, was in der Haushaltssphäre geschieht und sogar auch das, was zum Beispiel politische Arbeit ist, das heißt Arbeit in der Community, Arbeit in Vereinen und so weiter, all das müsste auch als Arbeit definiert werden. Und so glaube ich, dass eine Reduktion der Arbeitszeit eben zu einer reichhaltigeren Leben führen könnte.
Vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen. Wie könnte das aussehen? Was könnte denn Arbeit sonst noch sein? Wie könnte das strukturiert werden?
Ich glaube, hier können wir sehr viel von der feministischen Kritik lernen. Und auch von der ökofeministischen Theorie, weil diese Feministinnen gezeigt haben, dass Arbeit eben nicht unbedingt zerstörerisch sein muss, sondern Arbeit Leben erhaltet und Leben produziert. Und das betrifft nicht nur menschliches Leben, sondern auch nichtmenschliches Leben, also Ökosysteme. Und wenn wir Arbeit in diesem Sinne erweitern, können wir eben auch verstehen, dass dieses aktuelle Wirtschaftssystem eigentlich eine verkehrte Welt darstellt, weil Produktion von materiellen Gütern im Zentrum steht, wohingegen der Schutz, die Sorge um Mitmenschen und um Ökosysteme nur eine zweitrangige Rolle spielen in diesem Wirtschaftssystem. Man sieht das auch aktuell an den Diskussionen um die Rettung der Wirtschaft. Der Bund hat angekündigt, dass 3 bis 5 Milliarden in die Rettung der Fluggesellschaften hineingesteckt werden soll, wohingegen der Bund gleichzeitig auch entschieden hat, die Kitas nicht retten oder nicht finanziell unterstützen zu wollen und diese Unterstützung den Kantonen zu überlassen. Also man sieht diese Prioritäten, wie die aktuell gelagert sind. Und ich glaube, dies muss man aufbrechen.
Wenn ich dir jetzt so zuhöre, habe ich eigentlich das Gefühl, dass wir überhaupt nicht verstehen, was Arbeit ist. Also es gibt zum einen Lohnarbeit, dann sprichst du von politischer Arbeit. Wie können wir in Zukunft mit diesem Begriff Arbeit umgehen? Was braucht es da für Erweiterungen deiner Ansicht nach?
Ich finde, die das Modell, das eine Feministin namens Frigga Haug vorgeschlagen hat, ein sehr interessanter Denkanstoß. Sie hat die sogenannte 4-in-1-Perspektive entwickelt und gesagt, dass unser Tag, der aus 24 Stunden besteht, zuerst einmal 8 Stunden nötig sind, um zu ruhen und um zu schlafen, dass aus den 16 verbleibenden Stunden noch 4 Blöcke aufgeteilt werden können, nämlich einerseits Lohnarbeit, das andere, wie sie es nennt, Sorge an um andere Menschen, das andere wäre nochmal 4 Stunden, dann Sorge um sich selbst, das heißt Bildung, das heißt Kunst, Musik machen und das letzte wäre eben die politische Arbeit. Und ich glaube, das ist ein interessanter Denkanstoß, der nicht schematisch verstanden werden soll, aber dennoch dazu anregt, eben Arbeit in diese 4 Richtungen zu erweitern.
Jetzt ist es aber auch so, dass wenn wir mal kurz auf den Freizeitbereich schauen, dass hier eigentlich die neoliberalen Konzepte von Produktivitäts- und Wertsteigerung eigentlich so ziemlich alles durchdrungen haben, was uns lieb ist und was uns auch am Herzen liegt. Also wir können auf die Partnersuche schauen, wir können auf unsere Art und Weise schauen, wie wir Sport und Ernährung verstehen. Wie können wir damit umgehen?
Das ist, glaube ich, wirklich ein großes Problem, das sich auch stellt, wenn wir einfach einseitig die Reduktion der Arbeitszeit fordern und uns nicht Gedanken machen, was die Menschen in der restlichen Zeit dann tun. Ich bin der Ansicht, dass eben eine Reduktion der Lohnarbeitszeit mit einer Entmarktlichung oder Entkommodifizierung des gesamten öffentlichen Lebens einhergehen soll. Das heißt, der Markt müsste sich eben auch aus anderen Bereichen zurückziehen, aus Freizeitbereichen, aus kulturellen Bereichen und so weiter. Das heißt, dass all diese Bereiche eben auch dazu da wären, um gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich, gemeinschaftlich über andere Formen des Zusammenlebens und andere Formen der Freizeitvergnügen eben auch nachzudenken. Also Reduktion der Arbeitszeit auf der einen Seite, aber eben auch Erhöhung der Selbstbetätigung und Selbstbestimmung über andere Lebensbereiche, die im Moment vom Markt reguliert werden.
Und was würde das für das Klima, für die Klimaerhitzung, über die wir heute diskutieren, was hätte das konkret denn für Folgen jetzt auf die Klimadiskussion?
Zum einen würde ich sagen, dass es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen, die mehr Zeit haben, die weniger arbeiten, sich auch mehr Zeit nehmen, zum Beispiel, um sich fortzubewegen. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass Menschen, die mehr Zeit haben, sich mehr Zeit nehmen, um zu kochen, was auch bedeuten würde, dass weniger Fastfood konsumiert würde, das umweltschädlich und gesundheitsschädlich ist. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite wäre, dass wir eben Arbeit als Sorge um Mitmenschen und die Natur definieren müssten und da sehr schnell augenfällig wird, dass eben diese Form der Arbeit nicht möglich ist ohne eine gesunde Umwelt. Und eben hier wieder möchte ich auf diese ökofeministische Kritik hinweisen, die sagt eben, Sorge um Mitmenschen muss auch in Zusammenhang mit Sorge um Ökosysteme gedacht werden und das muss ins Zentrum unserer Gesellschaft stehen und nicht die Produktion von materiellen Gütern.
Wollen wir doch kurz nochmal darauf schauen, wie wir denn eigentlich mit anderen Menschen zusammenleben, denn das ist auch ein großer Teil unseres Klimaproblems. Wir verschwenden in unserem Leben extrem viele Ressourcen, insbesondere wenn wir als kleine Familie zusammenleben, heißt ein Elternpaar und 1 bis 2 Kindern. Was gibt es hier für Konzepte, die dieses sehr strenge eigentlich Bild auflösen könnten oder erweitern könnten, wo wir uns in eine ökologischere Richtung bewegen können damit?
Die frühe ArbeiterInnenbewegung und eben vor allem auch die frühe sozialistische, feministische Bewegung hat sehr früh eine Vergesellschaftlichung der Sorgearbeit gefordert, in Form zum Beispiel von kommunalen Suppenküchen, von kommunalen Wäschereien, von Konsumgenossenschaften und so weiter. Also auch das war Teil einer anderen Gesellschaftsutopie. Das heißt, auch heute müssten wir wieder darüber nachdenken, wie wir Arbeit einerseits von der privaten Sphäre sozusagen des Unternehmens befreit werden kann, weil dort ja auch privat entschieden wird, wie produziert wird, aber auch vom privaten Haushalt befreien, weil das eben auch eine Form ist, wie gratis Arbeit geleistet wird und wie Arbeit unsichtbar gemacht wird. Arbeit muss wieder ins Zentrum des gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses gestellt werden. Was natürlich nicht bedeutet, dass niemand mehr zu Hause seine Kinder oder ihre Kinder großziehen darf, sondern dass einfach die Möglichkeit geschaffen werden, dass in anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen Sorgearbeit geleistet wird.
Das heißt, wenn ich dir zuhöre, wir müssen Arbeit anders denken, wir müssen sie aber auch anders verteilen, zeitlich und sozial.
Richtig, zeitlich, räumlich auch, gesellschaftlich, und das zeigt eben, dass es an strukturellen Problemen hapert, dass es nicht nur an individuellen Entscheidungen hängen darf, wie wir unser Leben gestaltet, weil wir sonst eben diese systemischen Bedingungen nicht begreifen.
Unter den gegebenen Umständen, unter denen wir heute leben, du hast vorhin das 4-in-1-Modell von Fricke Haug erwähnt, ist das so etwas überhaupt realisierbar oder braucht es da tatsächlich einen Strukturwandel?
Ich glaube, es braucht einen Strukturwandel, der aber realisierbar ist, der aber nur unter den Umständen realisierbar ist, dass es kollektive Bewegungen gibt, in denen sich Menschen eben wieder die Kontrolle über ihr eigenes Leben aneignen. Das heißt, einerseits eine Arbeiterinnenbewegung, die eben sich darum sorgt, dass am Arbeitsplatz die Menschen wieder mehr Autonomie, Selbstbestimmung haben können, aber eben auch zum Beispiel die feministische Bewegung, die sich darum bemüht, mehr kollektive politische Kontrolle über die Hausarbeit und Sorgearbeit zu haben. Das heißt, es braucht soziale Bewegungen, die sich eben wieder diese Räume und diese Praktiken aneignen und selbstbestimmt wieder ausführen möchten.
Weniger arbeiten wäre tatsächlich gut fürs Klima. Wie sieht es aber aus, wenn wir das umsetzen in einer Gesellschaft, in der große Ungleichheit herrscht? Und wie können wir schauen, dass am Schluss irgendwie alle gut, wenn ich das mal so ausdrücken kann, alle gut damit wegkommen und auch Menschen, die sehr viel arbeiten müssen und wenig verdienen, nicht größere Abzüge in ihrer Lebensqualität in Kauf nehmen müssen?
Zum einen, glaube ich, ist wichtig eben Arbeitszeitreduktion bei gleichbleibenden Löhnen, zumindest für tiefe Löhne zu fordern. Das ist auch eine klassische Forderung der historischen Arbeiterinnenbewegung. Zum anderen geht es natürlich eben auch darum, wenn einmal die unmittelbaren materiellen Bedürfnisse befriedigt sind, Wohlstand und was ein gutes Leben ausmacht, neu zu definieren. Ich glaube, wir müssen Wohlstand eben nicht nur als Zugang zu materiellen Gütern definieren, nicht nur als Möglichkeit, ein SUV zu fahren, sondern Wohlstand als eine Fähigkeit der Menschen zu definieren, reichhaltigen Tätigkeiten nachzugehen, mehr Sorge um Mitmenschen praktizieren zu können, sich mehr zu bilden, das Bedürfnis nach Sexualität, nach Liebe, nach Sorge nach und so weiter. Das muss ins Zentrum unserer Definition von Wohlstand gestellt werden.
Über die Frage, was eigentlich Wohlstand ist und was glückbringend ist, ob das Bruttoinlandprodukt denn tatsächlich als Marke für Glück und Glückseligkeit gelten kann, gibt es ja internationale Diskussionen. Inwiefern sind jetzt diese Fragen, die du aufwirfst, auch heute in gewerkschaftlichen Kreisen angekommen? Inwiefern werden solche Fragen nach Umverteilung von Arbeit, Neuverteilung von Arbeit und eben auch die ganze Ökologie- und Klimadiskussion in diese Diskussionen der Gewerkschaften mit einbezogen?
Ich kann halt nur sagen, was ich öffentlich vernehme und nicht, was innerhalb der Gewerkschaften an Diskussionen stattfinden. Mein Eindruck ist, dass tatsächlich ein bisschen etwas in Bewegung geraten ist, gerade durch den geplanten Strike for Future am 15. Mai, wo eben auch Gewerkschaften dazu aufgerufen haben, sich dem Klimastreikenden anzuschließen. Das heißt, in einem gewissen Sinn findet tatsächlich eine Öffnung der Gewerkschaften statt. Gleichzeitig sollte auch gesehen werden, dass eben Lohnabhängige sich nicht nur in Gewerkschaften engagieren, sondern auch in anderen sozialen Bewegungen aktiv sind. Und ich möchte gerade in diesem Zusammenhang auf den Frauenstreik nochmal hinweisen, eine der größten sozialen Bewegungen der letzten Jahre in der Schweiz und wo auch lohnabhängige Frauen sich engagiert haben und eben auch eine andere Verteilung der Arbeit, andere Lebensformen gefordert haben.
tu hija Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti.
Ja, das war Milo Prost, der Historiker. Er forscht unter anderem zu Fragen der politischen Ökologie und zur Ökologiegeschichte. Und es ist interessant, dass er in seinen Ausführungen mit dem Hinweis auf den Frauenstreik geendet hat.
Genau, er argumentiert mit dem Frauenstreik, dass es eine Reflexion über die Arbeit braucht, dass es ein neues Wertesystem braucht. Und darum geht es ja.
Arbeit, Klima und die Art und Weise, wie wir Wohlstand produzieren, Fragen von Wachstum und Klima, das alles hängt sehr eng zusammen. Ja, jetzt nur, was können wir konkret tun? Wie immer bei Treibhaus, der Klimapodcast, kommen wir zum Schluss zu ganz konkreten Lösungsvorschlägen. Und bei uns sind auf der einen Seite Olivier Christe, er ist Journalist im Fachbereich Klima, und Alexandra Baumgartner. Alex, du arbeitest als Künstlerin und Journalistin auch im Bereich Umwelt. Olivier, fang doch mal an, worum geht es?
Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir das hinkriegen könnten, und sind auf zwei zentrale Punkte gestoßen. Der erste ist etwas sehr grundsätzlich, nämlich die Dekarbonisierung der Wirtschaft. Wir haben es schon gesagt. Da geht es um Fragen zur Energiewende, da geht es um das CO2-Gesetz. Es ist ganz klar, das ist unabdingbar.
Das ist unabdingbar, aber wir müssen auch nachdenken über unser Verständnis, über unsere Auffassung von Arbeit und auch von Freizeit, von Wohlstand, von Konsum.
Genau. Auf der anderen Seite geht es also, wie Milo Probst gesagt hat, um ein Neudenken von Arbeit. Was ist überhaupt Arbeit? Welche Arbeit geht über Lohnarbeit hinaus? Und da sind die Lösungsansätze sehr unterschiedlich. Und wir haben uns mal drei Dinge notiert, die es da wirklich braucht. Und die sind jetzt auch wieder sehr grundsätzlich. Das ist Zeit, Mut und Inspiration.
Olivier, du sagst es, Zeit ist in dieser Hinsicht etwas sehr Essentielles. Studien zeigen auf, dass wir weniger konsumieren, wenn wir weniger Zeit für Lohnarbeit aufwenden. Das bedingungslose Grundeinkommen, das zielt sehr stark auf diesen Zeitfaktor. Es könnte also ein Instrument darstellen, um Arbeit neu zu denken. Gerade jetzt ist das bedingungslose Grundeinkommen wieder in aller Munde. Spanien zum Beispiel hat vor kurzem als erstes europäisches Land beschlossen, das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen. Die spanische Wirtschaftsministerin Nadia Calviño sagt, dass man die Ambition habe, das bedingungslose Grundeinkommen nicht ausschließlich zur Überwindung der Krise zu brauchen, sondern man will es beibehalten als einen Dauerzustand und ein strukturelles Instrument.
Sehr interessant, dass jetzt in der Corona-Krise nicht nur in Spanien, sondern auch in der Schweiz dieser Gedanke des bedingungslosen Grundeinkommens wieder hochkommt. Eine Petition ist unterwegs, die dieses bedingungslose Grundeinkommen will. Aber es gibt ja auch Kritik an diesem bedingungslosen Grundeinkommen. Einerseits, was die Arbeit betrifft, aber auch, was die ökologische, die Klimaseite betrifft.
Einer dieser Kritikpunkte ist zum Beispiel, dass wir mit dem bedingungslosen Grundeinkommen Lohn und Arbeit voneinander entkoppeln. Es wird also lohnbezogen, ohne dass Arbeit geleistet wird. Es gibt ein paar weitere Punkte, die uns ins Grübeln bringen sollten. Das ist zum Beispiel die Frage, ob, auch wenn wir ein Grundeinkommen beziehen würden, nicht einfach so weitermachen würden wie bisher. Das bedingungslose Grundeinkommen würde also zur Sozialleistung degradiert werden und würde unser strukturelles Problem mit der Arbeit so nicht lösen. Fraglich ist auch, wie wir in diesem Zusammenhang mit Prekarität umgehen sollen. Denn Menschen, die nicht arbeiten können, denen wird es auch mit einem bedingungslosen Grundeinkommen nicht gut gehen. Ja, es gibt viele Fragen. Einige davon nimmt ein Alternativvorschlag zum bedingungslosen Grundeinkommen auf. Heißen tut diese Alternative ökologisches Transitionseinkommen, auf Französisch Revenu de Transition Écologique. Diese Idee, die wird in Frankreich und in der Westschweiz sehr viel diskutiert. Sie hat aber den Sprung in den deutschsprachigen Raum noch nicht geschafft. Es handelt sich einfach gesagt um ein quasi Grundeinkommen, aber eben mit Bedingung. Das ökologische Transitionseinkommen, das will Lohn nicht vollständig von Arbeit entkoppeln, sondern will Tätigkeiten in sozial-ökologische Bahnen leiten. Ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Vorschlags ist, dass Menschen, die sozial-ökologische Projekte umsetzen, einerseits finanziell unterstützt werden, aber ganz wichtig, diese Menschen will diese Idee eben auch vernetzen.
Und gleichzeitig ist es auch eine Investition in neue Technologien, in ein ökologisches Projekt. Und da sind wir beim Punkt Mut und Inspiration.
Wir haben von Zeit gesprochen, jetzt wollen wir noch von Mut und Inspiration sprechen. Zuerst zum Ersten, und da gibt es eine Kategorie, die auf den ersten Blick nicht wahnsinnig konstruktiv wirkt. Das sind die sogenannten Bullshit-Jobs. Das ist eine Kategorie des Sozialanthropologen David Graeber. Graeber meint damit Jobs, die eigentlich keinen sozialen Mehrwert bringen. Also die eigentlich nur Mobilität und Konsum generieren. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was sind denn eigentlich die systemrelevanten Jobs? Wie wir dazu kommen, diese Frage zu beantworten, da könnten wir Gespräche führen mit Menschen wie eben Milo Probst oder mit Tilla Künzli oder auch der Austausch in sozialen Bewegungen wie dem Frauenstreik oder dem Klimastreik.
Ja, wir bleiben beim Mut und Inspiration, denn wir haben es gesehen, ein ausschließlicher Fokus auf die Lohnarbeit, der greift einfach zu kurz. Auch die Studie von Autonomy, die wir für diesen Podcast benutzt haben, die spricht viel zu wenig von der unterschiedlichen Art von Arbeit, die es eigentlich gibt. Denn es geht nicht nur darum, abstrakt Zeit zu kürzen, wir müssen uns überlegen, wie wir Arbeit neu verteilen können. Ja, wie wir Arbeit anders denken können. Auf jeden Fall ist ein tiefer gesellschaftlicher Wandel nötig, weil wir erstmal verstehen müssen, was Arbeit ist, und wir müssen uns Gedanken über die Bewertung von Erwerbstätigkeit und anderen Formen von Arbeit machen, wie zum Beispiel der nicht bezahlten Arbeit, Stichwort Care-Arbeit, soziales Engagement, alles Dinge, die auch Milo Probst im Interview angesprochen hat. Wir müssen lernen, diese Tätigkeit nicht weiter abzuwerten, und das schaffen wir nur, wenn wir zusammen das machen. Schließlich bleibt eine Frage natürlich immer im Raum stehen. Weshalb machen wir die Arbeit, die wir eben machen? Und wie können wir mit weniger Lohnarbeit ein gutes Leben führen, das die natürlichen Lebensgrundlagen nicht nachhaltig schädigt, so wie das jetzt der Fall ist?
Danke, Alex. Danke, Olivier.
Danke euch.
Danke.
Nächstes Mal reden wir über...
Wir reden über Zahlenspielereien rund um CO2. Wir reden darüber, wo und wie überall schön gerechnet und geschummelt wird.
Treibhaus. Der Klimapodcast. Eine Produktion von Podcast Lab mit dem Porträt von Simon Jäcki, den Recherchen von Samuel Schläfli, Olivier Christe und Alexandra Baumgartner, die auch für die Lösungsvorschläge zeichnen, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Celine Elber und Christoph Keller. Treibhaus wird unterstützt von Swiss Clean Tech, und ihr findet uns auf Spotify, auf Apple Podcasts. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns vorderhand auf Facebook und auf Instagram.